Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Falle, der wir uns vorsichtig nähern im neuen gemeinsamen Buch von Sabah Nur Shima und Meron Mendel. Es heißt Die Empörungsfalle, wie wir wieder streiten lernen. Das wollen wir genauer wissen von Autorin und Autor. Sabah Nur Shima ist Politologin, Meron Mendel Pädagoge, beide vielgefragte Publizisten und unsere Gäste gleich hier in der Lesart heute. Willkommen allseits. Immer schneller, so hat man den Eindruck, sind wir Menschen in unserer Zeit auf 180. Wir empören wir regen uns auf und besonders fix und wirkungsvoll geht das in und mit den sozialen Medien. Auch darüber schreiben Sabah Nur Shima und Meron Mendel in ihrem neuen Buch, das morgen erscheint, Die Empörungsfalle, wie wir wieder streiten lernen. Die beiden sind auch deshalb bekannt, weil sie ein eher seltenes, prominentes Ehepaar sind. Sie ist Muslima, er Jude. Meron Mendel, geboren in Tel Aviv, ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, wo Sabah Nur Shima zur Welt gekommen ist. Sie arbeitet als Politologin. Beide haben publizistisch die gesellschaftliche Polarisierung immer wieder thematisiert. Und ich freue mich jetzt, dass Sie beide Zeit für uns haben im Deutschlandfunk Kultur. Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt, Frau Shima und Herr Mendel.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Hallo, guten Morgen.
Sie schildern am Anfang, wie Sie beide auf einem größeren Fest mit einer Frau ins Gespräch gekommen sind, die Sie ausgesprochen nett und angenehm fanden. Und am nächsten Tag hatten Sie auf Instagram geschaut bei ihr und gemerkt, dass sie dort ungeheuer polemisch und polarisierend agiert, andere Meinungen radikal ablehnt, Aussagen von anderen bewusst verdreht, manipuliert. Was haben Sie da gedacht? Waren Sie erschrocken?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben diese Episode deshalb gleich zu Beginn in dem Buch eingebaut, weil sie vieles über die Art und Weise aussagt, wie wir miteinander kommunizieren, was in den sozialen Medien passiert. Ja, also diese Person, der wir live begegnet sind, war so total nett. Wir haben uns super gut verstanden. Und äußerlich sah sie auch genauso aus wie auf ihrem Instagram-Profil, aber sie kommunizierte ganz, ganz anders, ne? Und viel aggressiver und sehr viel empörter auf alles. Und das ist diese Hyperreaktivität, könnte man sagen, die soziale Medien auch hervorrufen, auf alles zu reagieren. Und je empörter und je aggressiver ich auftrete, desto mehr und besser werde ich belohnt mit Likes und Followern und so weiter.
Warum sind denn aber Menschen online so enthemmt, privat, aber vielleicht ganz sympathisch und freundlich? Wie haben Sie sich das selbst erklärt?
Wir haben eine ganz andere Rahmenbedingungen, denn was die sozialen Medien bestimmen, sind keine Menschen, das sind Algorithmen. Und diese Algorithmen genau das fördern. Sie wollen, also letztendlich geht es um Profit. Die großen Unternehmen wollen, dass wir so viel Zeit wie möglich da verbringen, am besten den ganzen Tag und Nacht. Und die haben entdeckt, dass mit Empörung werden wir mit Emotionen insgesamt, bleiben wir einfach länger dort. Und das wird von den Algorithmen dann gepusht. Und im Umkehrschluss dann für diejenigen, der mehr Follower, mehr Likes, mehr Shares sucht, dann gerade diese Sprache wird belohnt. Und auf der anderen Seite, Differenzierung wird bestraft. Wenn es länger, wenn es nicht eindeutig, wenn es zum Nachdenken anregt, dann verschwindet es ganz, ganz schnell.
Wir möchten herausfinden, welche Vorstellungen und Ideologien eine derartige Empörungskultur im öffentlichen Raum legitimieren, begünstigen und anfeuern. Wie sind Sie da vorgegangen? Es ist ja doch ein ganz schönes Programm.
Ja, wir haben uns sehr viel darauf bezogen, was wir in den letzten 2-4 Jahren insgesamt jetzt auch schon erlebt haben. Wir sind wirklich quer durch Deutschland unterwegs gewesen, insbesondere nach dem 7. Oktober 23. Sie haben uns ja auch eingeführt als jüdisch-muslimisches Paar. Das haben wir häufig auch sozusagen zugespiegelt bekommen. Wir möchten euch gerne einladen und über diese hochpolarisierte Debatte Israel-Palästina sprechen. Das haben wir dann auch oft gemacht. Wir haben sozusagen wirklich super interessante Diskussionen, Kontroversen geführt, aber irgendwann dann auch festgestellt, dass wenn es um das Thema Polarisierung geht, dann geht es gar nicht mehr nur um diesen einen Konflikt, sondern viele andere Themen, die Gender-Debatte, Migration, Islam und so weiter und so fort. Es gibt so viele, die eben auch zu hitzigen Debatten führen. Nicht nur in Social Media, sondern eben auch im direkten Miteinander. Der Unterschied ist natürlich, dass so wie in den sozialen Medien miteinander agiert wird, wir das auf offener Straße nicht machen. Wir reagieren nicht immer auf alles. Wir sprechen nicht jeden an und wir werden auch nicht auf diese Art und Weise abwerten, was wir in den Kommentarspalten lesen. Das wird man sozusagen face-to-face viel weniger erleben. Na, und diese Gespräche, die wir dort dort erlebt haben und auch Auseinandersetzungen und auch Konflikte, die wir ausgetragen haben mit unterschiedlichsten Leuten an Hochschulen, Kunst- und Kultureinrichtungen, in Theater, Museen, wo auch immer, die haben wir dann praktisch, die beschreiben wir nicht nur, sondern analysieren sie insgesamt im Lichte einer Streit- und Debattenkultur, wo wir eigentlich verlernt haben, mit unterschiedlichen Positionen und uns auseinanderzusetzen, Differenzierung auszuhalten und nicht immer, das ist das Entscheidende und das und uns auch das Allerwichtigste, den anderen, der nicht meiner Meinung ist, den moralisch zu delegitimieren.
Sie schreiben am Anfang gleich von einer Supersensibilisierung der Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
Wir haben eigentlich zwei Aussagen, die erstmal widersprüchlich klingen. Also einerseits wird beklagt, dass man nicht mehr sagen darf. Auf der anderen Seite wird genauso beklagt, dass das der Grenzen der Sagbar werden immer verschoben, dass alles absolut salonfähig wurde. Und in dieses Spannungsfeld, also diese zwei Wahrnehmungen, die erstmal widersprüchlich klingen, haben wir festgestellt, dass in öffentlichen Raum so oft eine Art von Supersensibilisierung stattfindet, beispielsweise mit Warnungen, Triggerwarnungen, keine bestimmten Begriffe zu nutzen oder dass man beauftragt, ein sogenanntes Awareness-Team, das aufzupassen, dass niemand eine Sprache benutzt, der nicht gewünscht ist. Und genau in diese, also gewünschte Versuch dann, sensibel zueinander zu sein, geht was verloren. Und das ist die Mündlichkeit, das Vertrauen, dass diejenige, die mit mir im Gespräch kommen will, nicht böse meint, sondern erstmal diese Glauben zu schenken, wir wollen den Raum öffnen. Und das haben wir genau da getan in unserer Veranstaltung. Mhm. Wir haben gesagt, alles ist sagbar. Und erstaunlicherweise sind die Veranstaltungen nicht explodiert und nicht in Eklat mundeten, sondern im Gegenteil, in eine sehr offene Art des Gesprächs. Mhm. Und gerade diese praktische Erfahrung war entscheidend, um dieses Buch zu schreiben.
Das reicht ja wirklich stark in diese Debatte um Cancel Culture hinein, wobei es ja viele gibt, die mittlerweile bestreiten, dass es das überhaupt gibt. Für Sie sind praktisch diese Sprachregelungen oder diese Awareness symbolische Vorschriften eigentlich, um sich so als Gutmensch moralisch zu inszenieren innerhalb der eigenen Gruppe. Das ist eigentlich schon ganz schön scharf formuliert in Ihrem Buch, bis hin zu sektenhaften Momenten, sagen Sie. Haben da bei den Veranstaltungen, die Sie besucht haben, haben da die Menschen nicht Anstoß genommen?
Immer wieder mal. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Genau, also diese Vorstellung von, ich gehe jetzt in eine Dialogveranstaltung und alle müssen einer Meinung sein, das ist ja dann eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung. Mhm. Oder das ist kein Dialog. Also dann bleibe ich eigentlich in meinem Safe Space, in meiner Bubble. Das kann man ja gerne machen. Das sind wir alle auch, wenn wir mit Familie und Freunden unterwegs sind und so weiter. Ne? Das ist in Ordnung. Aber es ist ja etwas passiert. Es ist etwas verloren gegangen. Und diese Diagnose eben, dass viele das Gefühl haben, nichts sagen zu können, nicht zu dürfen und so weiter. Und dass wir gerade auch uns in einer ganz bestimmten politischen Situation befinden, in der eben die AfD, ja, die sozusagen auch immer wieder davon klagt, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, man dürfe nicht mehr alles sagen und so weiter, wir schon wirklich alle, wirklich alle sich darüber Gedanken machen müssen, egal welcher Partei, links, Mitte, was ist eigentlich schiefgegangen in den letzten Jahren? Und da ist einiges schiefgelaufen. Mhm. Und wenn wir eben über Supersensibilisierung sprechen, dann geht es schon ein Stück weit auch darum, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was haben wir irgendwie mit dieser Sensibilisierung für Diskriminierung, die ja, würde ich sagen, das vorletzte Jahrzehnt und das letzte sehr stark ausgemacht haben. Ne? Viel im Thema Antidiskriminierung und wir haben viel dazu gelernt, was es bedeutet für Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und so weiter, sofort betroffen zu sein. Die Frage ist aber, was heißt es für politische Maßnahmen? Also was heißt es für öffentliche Räume? Heißt es dann irgendwie, dass es geschlossene Räume geben sollte in Museen, in Theatern? Wir hatten jetzt letztens diese Diskussion um ein Schwimmbad, um eine Volksbad-Diskussion in Berlin für bestimmte marginalisierte Gruppen. Ist das sozusagen die Antwort auf Diskriminierung? Natürlich nicht. Ja. Also wenn wir Diskriminierung bekämpfen, dann heißt das, wir müssen Möglichkeiten finden, gesamtgesellschaftliche Räume zu finden. Gerade die braucht es dann umso mehr, um zu lernen und zu verlernen und nicht zu sagen, wir schotten uns jetzt ab, wir segregieren uns jetzt mit guter Absicht, ja, damit sozusagen Diskriminierung weniger wird. Aber das Gegenteil wird ja dadurch bewirkt. Wir sozusagen, es entstehen viel mehr Bubbles, Filterblasen und so weiter die soziale Medien sowieso sozusagen verstärken, aber dann auch in die Realität sozusagen dann auftauchen.
Am Ende erwähnen Sie ein Beispiel, wie Linke unfreiwillig das Geschäft der Rechten besorgen, indem sie auch solche Empörung aufbauschen, wie im Fall dieses ominösen Geheimtreffens in Potsdam, bei dem von der AfD über Remigration gesprochen werden sein soll. Was haben Sie da beobachtet?
Wir haben beobachtet erstmal, wie die rechte, linke Methoden nutzen. Und wir sehen aber auch, dass die Linke auch rechte Methoden nutzen. Nämlich, wenn man auf die schlägt oder nutzt Methoden, die erst in der Boulevardpresse bekannt sind, der Skandalisierung, das hat kurzfristig den Vorteil, das kann auch mobilisieren. Wir haben das mit dieser Enthüllung über das Geheimtreffen in Potsdam. Aber wenn dann später dann bekannt wird, dass einige von diesen Skandalisierungsmethoden nicht auf sehr, sehr stabile Faktenbasis dann ruhen, dann letztendlich und langfristig dann erodiert Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das ist gerade dieses Vertrauen. Wenn wir dieses Vertrauen verlieren, das bereitet den Boden gerade für die Rechtsextremismen und letztendlich auch für den starken Aufstieg der AfD.
Empört euch oder besser nicht, so überschreiben Sie dieses Kapitel. Sollen wir uns also weniger aufheizen lassen, die Dinge ruhiger angehen? Ja, wie gelingt es Ihnen beiden?
Ja, Empörung, also die Empörung, mit der Empörungsfalle wollen wir vor allem nicht sagen, dass man sich aufhören soll zu beteiligen oder sich zu ärgern oder sich auch mal zu empören. Darum geht es natürlich nicht. Es geht vor allem um die Frage, wohin mit dieser Kraft, wohin mit dieser Energie, wenn es oberflächlich bleibt, wenn wir sozusagen eigentlich uns nur gegenseitig damit bestärken, in unseren bestimmten Komfortzonen auf Social Media eigentlich nur Likes damit wollen, dann sind das Fallen, die auch nicht, die sozusagen eigentlich eine Polarisierung und eine Emotionalisierung vorantreiben. Und sozusagen gegen jegliche Form des Miteinanders eigentlich sind. Also diese sozusagen, es sind einfach Muster, die uns aufgefallen sind in einer Streit- und Debattenkultur. Deshalb empört euch, aber auf eine konstruktive Art, so könnte man es auch sagen.
Und vielleicht nicht so oft, sondern wir haben auch beobachtet, wie diese Dauerempörung letztendlich genau die positive oder konstruktive Kraft der Empörung auch widersetzt. Wenn wir ständig empört sind, wenn es der Normalzustand ist, dann letztendlich hat Empörung überhaupt keine Wirkung.
Die Empörungsfalle, wie wir wieder streiten lernen. Das neue Buch von Sabah Nurcima und Meron Mendel, jetzt bei Keep My Hören Witsch veröffentlicht. 224 Seiten, kosten 23 Euro. Ab morgen ist es im Handel. Besten Dank Ihnen, Frau Cima und Herr Mendel, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Gerne.
Alles Gute nach Frankfurt. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir gehen jetzt in eine Social-Media-Sprechstunde, die der Pädagoge und Lehrer Thomas Hillers schon vor Jahren ins Leben gerufen hat mit Schülerinnen und Schülern. Und jetzt hat er aus diesem Material ein Buch entwickelt, was unsere Kinder online erleben und wie wir sie schützen, die Social-Media-Sprechstunde. Und wir nehmen da nun selber mal Platz mit unserer Kritikerin und Lesart-Kollegin Andrea Gerg. Sie ist im Studio. Hallo Andrea.
Hallo, ja. Hey.
Erstmal zu dieser Sprechstunde. Was hat Thomas Hillers da gemacht? Wie sah das aus?
Also das erzählt er im Buch auch nochmal, dass als er Referent da war an dieser Waldschule Hatten, wo er das initiiert hat, da gab es so einen Magic Moment, nennt er das. Da gab es wieder mal einen Vorfall mit so verfassungsfeindlichen und pornografischen Stickern in einer WhatsApp-Gruppe von Fünft- und Sechstklässlern. Und dann meinte die Schulleiterin, dass wir bekommen da nur die Oberfläche dessen mit, was die Kinder und Jugendlichen da so in ihrer digitalen Lebenswelt erleben. Und dieser Satz, meint er, der hätte ihn halt dazu inspiriert, sich überhaupt mal zu fragen, warum ist das eigentlich so und wie können wir das ändern und warum merken wir es immer erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Und es muss also jemand geben, dachte er sich dann, der sich so kontinuierlich und intensiv damit beschäftigt, und das war dann er. Und dann hat er eben eine anonymisierte Sprechstunde angeboten, einmal pro Woche, da können die Schüler hinkommen. Und das musste erstmal so anlaufen, und er sagt halt, das Wichtigste ist, er berät die, auch wenn es strafrechtlich relevant ist, relevant wird, muss er es weitergeben. Aber das Wichtigste ist eben zuhören und quasi so eine Art Brücke zu den Kindern zu schlagen.
Und was hat der Lehrer dann, der Thomas Hillers, dann erfahren?
Ja, also das fand ich schon auch echt schlimm, was der da erzählt, dass halt sehr, sehr viele sind eben von so Beleidigungen in Gruppenchats betroffen. Das weiß man ja auch. Dann gibt es peinliche Fotos, die rumgeschickt werden und Kinder belasten. Oder er erzählt, dass so ein Mädchen zu ihm in die Sprechstunde kommt, weil es von einem Fremden kontaktiert wird im Internet und davon sehr verunsichert ist. Oder eine Sechsklässlerin, damit fängt das Buch auch an, die kann nicht mehr schlafen, sich nicht mehr konzentrieren, weil sie immerzu Bilder sieht, die sie nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Also da war so eine unbekannte Nummer auf WhatsApp, da ist sie in eine Gruppe eingeladen worden und da auf einmal eine Flut von eben so richtig schlimmen, brutalen Bildern, auch strafrechtlich relevante Inhalte, und sowas passiert wohl jeden Tag tausendfach. Und das perfide ist halt, dass Kinder das Handy ja als einen sehr positiven Ort ansehen, wo sie auch so sozialen Austausch pflegen, und das bringt sie eben in einen Konflikt. Sie können das nicht einfach weglegen oder löschen. Sie sind wie gebannt und die brauchen eigentlich so eine Art Wanderführer, sagt er, wie ihn oder wie die Eltern, die sie da nicht alleine lassen.
Und wie hat er nun ein Buch daraus gemacht? Wie hat er das aufgebaut?
Also der erzählt sehr schön, muss ich sagen, in so einer ganz klaren Sprache und hat es in drei Teile aufgeteilt. Einmal macht er erst am Anfang eine Diagnose und erklärt eben diese unsichtbare Lebenswelt, das, was ich auch gerade so ein bisschen gemacht habe, beschreiben, was da eigentlich los ist. Dann Teil 2, die Gefahrenzone, was konkret passiert, also von Nacktbildern, die scheinbar nur einer Person zugänglich sind, aber dann hintenrum doch irgendwie verschickt werden können, über Cyber-Grooming bis zu Fake News und Extremismus, Radikalisierung. Und das dritte große Kapitel ist dann, nennt sich Eltern-Toolkit, vom Zuschauer zum Begleiter. Und das reicht von so grundsätzlicher Haltung dem Ganzen gegenüber. Also er sagt, man soll nicht einfach nur kontrollieren, sondern eben versuchen, das auch zu verstehen. Und ganz hinten ist dann noch so eine Art Notfallplan und ein Glossar mit digitalen Ausdrücken, auch Begriffe für Drogen, Personen, Eigenschaften, weil man versteht ja oft überhaupt nicht, wovon die Kinder da eigentlich reden und kann gar nicht erkennen, ob da schon irgendwas in den Brunnen gefallen ist. Und das vermittelt er also sehr schön aufgefächert. Man kann dann auch so einzelne Themen sich rausgreifen. Wenn ich sage, mich interessiert jetzt nur dies und das, dann gucke ich mir halt was an und ist nach Stichworten gut sortiert.
Nun ist das Thema ja schon seit Jahren jetzt in permanenter Diskussion und das Problem wird sogar staatlicherseits hart angepackt mit Handyverboten und Klagen gegen die Plattformen. Das ist ja also jetzt nicht unbedingt der neueste Hut, den Thomas Hillers da uns präsentiert. Du, Andrea, bist ja auch Mutter von Teenagern und vermutlich stark in diesem Stoff. Hast du denn auch was Neues erfahren, gehört, was dich noch auf andere Gedanken gebracht hat?
Also ich sowieso persönlich, aber das mit diesem Neuen, das thematisiert er auch, dass er sagt, eigentlich muss man das Buch quasi, wenn es fertig ist, schon wieder neu schreiben, weil das Internet sich ja rasend schnell weiter verändert. Aber ich muss zugeben, mich hat es persönlich sehr gepackt, weil ich neige auch so ein bisschen dazu, wie er es ja beschreibt, dass ich mich da raushalte, weil ich überfordert bin und es ist sicher auch so ein Generationending. Man fremdelt mit diesem ganzen Social Media, lässt die Kinder halt machen und hofft irgendwie so ein bisschen, ich hoffe, es geht gut. Aber es würde man ja bei anderen gefährlichen Sachen jetzt auch nicht machen. Für mich war es sehr informativ und interessant, aber es ist auch so reichhaltig, das Buch, dass vermutlich jetzt auch Eltern, die sich selbst mehr im Netz tummeln, da noch was mitnehmen. Vor allem finde ich, was eben diese Einstellung und auch den Kommunikationsstil mit den Jugendlichen betrifft, dass er eben sagt, weniger verbieten und kontrollieren als eben eher begleiten.
Besten Dank, Andrea Gerg, über was unsere Kinder online erleben und wie wir sie schützen. Die Social-Media-Sprechstunde. Das ist der ganze Titel von Thomas Hillers neuem Buch. Erschienen ist es bei S. Fischer und die 304 Seiten kosten 18 Euro. Heute begrüßen wir einen Berliner im Studio, Stefan Liebermann, der die Magerschöller Bücherstube leitet. Über die Stadt hinaus ein bekanntes Traditionshaus. Hallo, Liebermann, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Drei Empfehlungen wünschen wir uns, wie immer. Und wir beginnen mit einem Berliner Buch, eines Berliners auch, Frank Schüttig, Journalist und Reiseautor. Er hat Schwanenwerder, die Trauminsel am Wannsee, besucht. So lautet auch der Titel. Was ist das für ein Buch, Herr Liebermann? Ich vermute mehr als nur ein schöner Reiseführer für Touristen, oder?
Ja, das es in der Tat eigentlich gar kein Reiseführer, sondern ein wunderbares kleines Buch, was die Geschichte dieser Insel Schwanenwerder im Südwesten von Berlin im Wannsee erzählt. Bezirk Nikolassee ist das, glaube ich, heute. Und diese Insel, das war von jeher ein Ort, auf dem wunderbare Villen standen, Prominente lebten. Also seit Ende des 19. Jahrhunderts ist das eigentlich so ein Ort gewesen, an dem sich bedeutende Berliner Persönlichkeiten unglaubliche Residenzen gebaut haben. Und was ganz spannend ist, man hat es nicht so auf dem Schirm, weil man kommt da auch gar nicht ans Wasser. Also das ist touristisch eigentlich nicht so richtig erschlossen, sondern das war eigentlich und ist auch heute noch alles weitgehend im Privatbesitz. Und so weiß man eigentlich gar nicht, was für schillernde Figuren, also jüdische Kaufleute und später UFA-Stars und so weiter dort residiert haben und mitunter auch relativ heftige Abenteuer erlebt haben.
Schwanenwerder, die Trauminsel am Wannsee. Das Buch von Frank Schüttich ist im Verlag Bebra erschienen. Wir bleiben in Deutschland. Kommen zur Autorin Marie-Louise Knott und ihrem neuen Buch Die Gesänge der Taktigall, Kolumnen zur Poesie, also von der Nachtigall zur Taktigall. Die Marie-Louise Knott ist eine sehr vielseitige Autorin, Übersetzerin, Kritikerin und die hat schon länger auf dem Perlenhauch-Taucher, die Literaturkritikplattform, eben diese Kolumne Taktigall. Das ist nun wohl das Buch dazu?
Genau, das ist eine Auswahl dieser Kolumnen. Taktigall ist ja ein Wort, was Christian Morgenstern eigentlich geprägt hat, lustigerweise. Und diese Kolumnen beschäftigen sich alle mit Lyrik und Schwerpunkt eigentlich auf zeitgenössischer Lyrik, moderner Lyrik und öffnen die Tür in diese wunderbare Welt, die uns Gedichte eigentlich bieten. Es ist eine Einladung, Gedichte zu lesen und sie weiterzudenken. Es ist ein wahnsinnig internationales Panorama, was Marie-Louise Knott hier aufmacht. Man blickt eigentlich in die ganze Welt. Und in einem sehr freien, sehr klugen, pointierten, essayistischen Stil nimmt sie uns mit und lädt uns ein, durch die Lyrik unser eigenes Denken eigentlich zu schulen und zu entwickeln. Und sie ist auch eine große Hannah-Arendt-Kennerin. Das merkt man sehr, sehr stark, wenn man diese Kolumnen liest. Es findet heute Abend um 19.30 Uhr in der Margaret-Schöller Bücherstube übrigens die Buchpremiere statt.
Ach, wie hübsch.
Wer in Berlin ist, der möge vorbeikommen.
Es gibt dann grüßen Sie Marie-Louise Knott ganz herzlich. Sie ist auch hier schon öfter zu Gast gewesen mit ihren tollen Sachen. Ich meine, Lyrik, das ist ja immer so ein bisschen Kassengift in Buchhandlungen oder nur leider. Ne? Und Lyriker und Lyrikerinnen haben es nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wie ist das bei Ihnen?
Und genau, das ist tatsächlich so und umso spannender ist es, wenn so ein Buch wie dieses erscheint, eine Anthologie, die wirklich dazu einlädt, sich damit zu beschäftigen und man wird da sehr klug und sehr behutsam an die Hand genommen und eben selber auch mündig gemacht als Leser und man kriegt wahnsinnig viel Lust auf die vielen spannenden LyrikerInnen, die da vorgestellt werden, also Uljana Wolf, Nico Bleutke, Friederike Mayröcker, Sreczko Kosowel und viele, viele andere.
Marie-Louise Knott, die Gesänge der Taktigall, Kolumnen zur Poesie, jetzt bei Matthes & Seitz veröffentlicht und heute Abend live bei Stefan Liebermann in der Margaret-Schöller Bücherstube. So, und jetzt aber noch ein Griff von Ihnen, Herr Liebermann, in die klassische Moderne, ein Buch der schwedischen Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf, das es jetzt in neuer deutscher Übersetzung gibt, ganz frisch, die Saga von Gösta Berling. Ich musste es nachschauen, 1891 erschienen. Das heißt, dass Selma Lagerlöf damit die schwedische Literatur in die Moderne gebracht habe. Worum geht es, Herr Liebermann? Was ist das für ein Werk?
Also das ist eine ganz schwierige Frage, worum es geht. Hauptfigur ist tatsächlich Gösta Berling, ein ehemaliger Priester. Ein Mensch, der getrieben ist von seinen Leidenschaften, der deswegen auch so den Weg zu Gott verloren hat und der sich auf seinem geheimnisvollen Gutshaus in Ekby als Anführer eigentlich von 12 Kavalieren befindet am Anfang dieses Buches. Und es ist eigentlich seine Geschichte, aber Selma Lagerlöf spinnt ganz viele Episoden eigentlich um diese Figur und es ist ein Panorama der Leidenschaft, könnte man sagen. Also in den vielen Frauenfiguren, die um diesen Gösta Berling kreisen, spiegelt sich auch immer wieder die Autorin selber. Das ist ein wahnsinniger Genuss, das zu lesen. Dieser Gösta ist auf der Suche, wie eigentlich alle, diese mit sehr feinem Pinselstrich sehr präzise gezeichneten Figuren, die wahnsinnig plastisch werden. Deswegen werden die Interaktionen wahnsinnig klar. Man kommt in dieses Wärmland der 1820er Jahre, in dem das spielt, und wird mitgerissen eben in diesen Strudel von Figuren, die sich zueinander hingezogen fühlen, sich voneinander abstoßen, die sich dem Suff ergeben, die spielen. Und Gösta versucht eben in diesem unübersichtlichen Zusammenhang eigentlich er selber zu werden und nach Hause zu kommen. Und das hat was ganz Menschliches und Selma Lagerlöf ist ja wirklich eine große Erzählerin Und ich kann das jedem empfehlen, der so Lust hat, sich einzulassen auf was. Dieser Sonderdruck, der in der anderen Bibliothek jetzt erschienen ist, der ist auch erschwinglich. Und empfehle es wärmstens.
Masse 500 Seiten, habe ich genau gesehen. So, und in der anderen Bibliothek, Herr Liebermanns gesagt, ist dieser Klassiker von Selma Lagerlöf neu auf Deutsch erschienen, die Saga von Gösta Berling. Und damit hätten wir beisammen die Tipps von Stefan Liebermann von der Magerschöller Bücherstube in Berlin. Dankeschön, Herr Liebermann, und auch für Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ja, heute mal Buchkritik zum zweiten, und da lassen wir uns jetzt schön umschwirren von einer Fliege, nämlich die der Schweizer Literaturwissenschaftler Davide Giurriato ins Zentrum seines neuen Buches stellt als Versuch über ein politisches Tier. Ein Gang ist das, oder besser ein Flug durch die Weltkultur, Literaturgeschichte, und mitgeflogen ist unser Kritiker Michael Opitz. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Fliegen, brummen, sirren, stechen, bisweilen. Nerven sie aber immer, die Fliegen? Sie einfach totschlagen wie früher? Sollte man sie als umweltbewusster Mensch unterlassen? Zu wertvoll ist inzwischen jedes Insekt. Was macht denn eine Fliege bei Davide Giurriato denn zu einem politischen Tier?
Ja, sie hat ihre Auftritte als politisches Tier, weil sie auch dort zu finden ist, wo Politik gemacht wird. Und da erzählt Davide Giurriato eine schöne Geschichte. Also es gibt ein Live-Interview im Weißen Haus, und da ist Barack Obama noch US-Präsident. Und im Raum ist eine Fliege. Und die Fliege umschwirrt den Präsidenten, und der Präsident ist gestört und nervös und verärgert. Und er sagt, hey, get out of here, aber die Fliege umschwirrt ihn weiterhin. Und da setzt sie sich auf die linke Hand des Präsidenten. Und der Präsident schlägt mit der rechten zu und trifft. Und er lässt sozusagen das Kamerateam kommen und sagt, da unten liegt sie, schaut mal hin mit der Kamera. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja, was passiert ist. Ne? Also es ist überhaupt nicht mehr wichtig, was der Präsident in dem Interview gesagt hat, sondern es wird im Netz nur noch über das Töten der Fliege gesprochen. Und zugleich aber wird gefragt, was sagt das über den Präsidenten aus? Also seine Kritiker sagen zum Beispiel plötzlich, oh, das ist ein Präsident, der zuschlagen kann. Er ist ja sonst als so ein friedfertiger Präsident bekannt. Andere sagen, es geht gar nicht. Also man merkt plötzlich, es verschieben sich die Gewichte, aber die Fliege bekommt eine unglaubliche Bedeutung in diesem Diskurs.
Ich habe auch ein bisschen geblättert und schöne Beispiele gefunden. Eins sollten Sie noch erzählen, Herr Opitz, das mit dem, das Biblische, mit dem König Nimrod.
Ja, das ist ein zweites, also was Giurriato erzählt. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. König Nimrod ist sozusagen ein Herrscher, ein König, der gottgleich meint, über Leben und Tod entscheiden zu können. Und Gott schickt einen Schwarm von Fliegen, um ihn zu mäßigen. Und eine dieser Fliegen kriecht durch die Nase in das Gehirn von König Nimrod und hämmert 400 Jahre lang. Und der König wird wahnsinnig und stirbt daran. Also auch so eine Bedeutung wiederum, wo die Fliege etwas aussagt über Herrschaftsverhältnisse, was Giurriato wichtig ist. Also er ist nicht nur sozusagen der kleine Geschichtenerzähler, sondern er leitet daraus etwas ab, dass immer dann, wenn die Fliege da auftritt auf der in der politischen Ebene, in der politischen Sphäre, dann geraten Herrschaftsverhältnisse in eine Schieflage, und darüber gibt dann die Fliege so ein bisschen Auskunft darüber, was es für eine Schieflage.
Wie legt denn der Davide Giurriato diesen Flug insgesamt an? Hat er ja so etwas wie eine Theorie?
Also man ist geneigt zu sagen, er hält sich an einen Grundsatz von Walter Benjamin, der im Passagenwerk gesagt hat, man müsse die großen Konstruktionen aus kleinsten, scharf und schneiden konfektionierten Bausteinen errichten. Und das ist so ein kleiner Baustein, so ein Insekt. Und an dem macht er das deutlich, wie die politischen Verhältnisse sind, wenn so eine Fliege auf den Plan tritt. Und das ist unglaublich spannend zu lesen, weil er mit so vielen Geschichten daherkommt, von denen man gar nicht glaubt, dass so oft die Fliege also beispielhaft in die Literatur und in die Politikgeschichte hineingeraten ist.
Zwei haben Sie ja schon erzählt, Bibel und Barack Obama, was gibt es denn so dazwischen? Das sind vor allem auch in der Literatur schöne Beispiele.
Ja, es gibt eine wunderbare Szene, wo es sozusagen jetzt mal tatsächlich ganz ernsthaft wird. Elias Canetti erwähnt die Fliege in seinem Buch Masse und Macht. Und da ist es so, dass er von Fliegen freispricht. Und das ist ein Buch, das kurz nach dem Holocaust ja geschrieben wurde. Und da stellen sich jetzt Assoziationen her zu Juden frei. Und es geht um das Gleiche, um den gleichen Umgang mit dem Insekt. Man kann dieses Insekt töten und wird dafür nicht zur Verantwortung gezogen. Und diese Assoziation, also dieses Beispiel von fliegenfrei auf judenfrei zu kommen, wird sozusagen zu einem politischen Ausdruck bei Canetti gemacht. Und das ist sozusagen der Sprung oder sagen wir mal die Chronologie von Giuriato, dass er anfängt vom Alten Testament und mit den Geschichten bis in die Gegenwart. Mhm.
Spielt er doch auch so das Wesen der Fliege eine Rolle? Ich meine, es hätten ja auch Ameisen oder Bienen sein können zum Beispiel.
Ja, die eignen sich nicht so gut dafür, weil Ameisen und Bienen sind ja doch Insekten, die einen Staat gründen. Das macht die Fliege nicht. Die Fliege ist eine Nomade, ein Rebell. Man kann sie nicht zähmen. Sie macht ihre Dinge ganz allein unberechenbar. Und man könnte sogar sagen, auf jedem Banner der Revolution müsste eine Fliege sein, weil man kann die Fliege nicht domestizieren. Und sie rebelliert immer und das macht sie sozusagen auf ihre ganz spezifische Art und Weise. Und Davide Giuriato, der bricht eine Lanze für dieses Insekt. Das hat immer ja ein schlechtes Image, aber in diesem Buch kommt sie gut weg.
So wie Sie das erzählen, Herr Opitz, ist es ein schwirrend erhellendes Buch. Ist es auch ein gut geschriebenes?
Das ist auch ein gut geschriebenes Buch. Ich habe das mit großer Freude und großem Interesse gelesen, weil es wirklich spannende Geschichten zu erzählen weiß.
Danke Ihnen. Michael Opitz über Die Fliege, Versuch über ein politisches Tier. Das Buch von Davide Giuriato, jetzt im Diaphanes Verlag erschienen mit 300 Seiten für 20 €.